Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Donnerstag, 8. Mai 2025.
Andreas, zum zweiten Mal schwarzer Rauch. Ich werde verrückt. Irgendjemand da oben möchte, glaube ich, dass wir weitermachen mit unserem Podcast. Kann das sein?
Ganz bestimmt. Wie wahrscheinlich ist Franziskus gerade dabei und denkt, lass die mal noch ein bisschen quatschen. Ich höre denn so gerne zu. Das hoffe ich zumindest.
Ich hoffe es auch.
Aber es war nicht zweimal, es war dreimal schwarzer Rauch. Weil,
also gestern Abend einmal, habe ich ewig drauf gewartet.
Genau, und heute der zweite schwarze Rauch. Aber der zweite schwarze Rauch bedeutet, dass es heute zwei Wahlgänge gab, die beide negativ waren.
Ach so, ach Gott, erstmal muss ich von, ich muss jetzt das von hinten aufrollen. Also gestern Abend, ich gucke immer so aufs Handy, denke, muss ich jetzt nochmal irgendwie mit Andreas schreiben, was ist da los, wieso kommt kein Rauch? Das hat ja irgendwie sehr lange gedauert. Was haben die da gemacht so lange?
Ja, es hat sehr lange gedauert. Es war also, wie gesagt, über eine Stunde verspätet. Aber es ist eigentlich ganz simpel. Das ist das erste Mal, dass die wählen. Das heißt, die haben sich an alles erstmal noch gewöhnen müssen. Die Sitzordnung, die Stimmzettel.
Sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, sind auch so viele.
Genau, sie mussten erstmal auswählen, wer die drei Vorsitzenden der Wahl sind. Und was einfach sehr lange dauert, was man Menschen sich immer so schlecht vorstellen können, ist, die müssen ja jeden Wahlzettel mit einer Nadel auf eine Schnur ziehen.
Ah, dann noch die Fingerfertigkeit. Dann hat jemand seine Lesebrille vergessen und so.
Ganz genau. Ja. Jetzt stell dir das mal vor, die haben zufällig jemanden gewählt, der irgendwie 79 ist, der diesen Job machen muss, dann stell dir mal vor, du hast einen älteren Herrn. Ich weiß nicht, ob du stricken kannst. Ich kann es nicht, aber ich hätte auch mit Nadel und Faden. Nicht. Du auch nicht? Okay. Ich hätte mit Nadel und Faden dann also auch meine Probleme. Aber wenn jetzt ein 79-jähriger Herr, der schlecht sieht, 133 Wahlzettel auf eine Nadel ziehen muss, das...
Und vorher mussten die alle beschriftet werden. Und ich habe irgendwo gelesen, die sollen auch ihre Schrift verstellen, damit man nicht weiß, wer wen gewählt hat. Also erstmal müssen die ihre Schrift verstellen, das dauert schon ewig, dann müssen sie sich entscheiden. Der Heilige Geist muss denen ja auch nochmal sagen, jedem Einzelnen, was er zu wählen hat, wenn ich das richtig verstanden habe, weil das ist ja alles ganz von oben. Das dauert ja auch. Vielleicht braucht er auch sehr lange gestern, der Heilige Geist.
Ja, und das kann sein, aber es ist natürlich auch so, dass so dieser erste, die erste Wahlgang, da taxieren sich natürlich auch alle. Ne? Also das ist ja nur auch eine Geschichte. Ich glaube, das kommt bei dieser ganzen Geschichte in der Sixtinischen Kapelle immer zu kurz. Im Grunde ist das ja nicht nur eine Wahl, in der es darum geht, dass jemand einen Namen aufschreibt, sondern es geht im Grunde ja darum, dass man Blickkontakte nimmt. Ne? Also es geht ja natürlich darum, da sitzen jetzt 133 Männer und überlegen sich, einer von uns ist es. Ne? Und es ist jetzt natürlich so, dass die es wirklich auf keinen Fall werden wollen, also die werden den Blick immer schön auf ihren Wahlzettel gesenkt halten.
So wie beim Elternsprechtag, wenn man nicht gewählt werden möchte zum Vertreter. Genau.
Genau. Also dann gibt es natürlich die wollen gewählt werden. Die werden natürlich den Blickkontakt aller suchen und auch klarstellen. Also die werden ganz besonders gerade sitzen und sozusagen ihre Autorität ausstrahlen und sagen,
heilig gucken.
Ja, heilig gucken ist ja nicht so ganz einfach. Es gibt natürlich, ich bin mal gespannt, ich frage mich die ganze Zeit, also der Spitzenkandidat Pietro Parolin, der wird wahrscheinlich also in dem Wissen, dass alle über seine Kandidatur nachdenken, eher so versuchen, so ein bisschen bescheiden zu wirken. Ja. Aber ich glaube, in meinem Inneren, jetzt hat er drei Wahlgänge hinter sich und hat es noch nicht geschafft, ich glaube, der ist schon so ein bisschen enttäuscht.
Der ist jetzt angeschlagen, ne? Der beißt da irgendwo in die Tischkante. Gerade.
Ja, ich glaube, jetzt der nächste Wahlgang wird entscheidend sein, weil er hat jetzt dreimal es nicht geschafft, auf die 89 Stimmen zu kommen, ist aber als Spitzenkandidat reingezogen. Wenn sich im vierten oder fünften Wahlgang rausstellen sollte, er kommt über 70 Stimmen nicht hinaus. Dann lässt man ihn fallen. Okay. Das wäre die Dynamik des Nachmittags. Weil du weißt ja, es ist völlig abgeschnitten. Wir wissen jetzt nur von außen, es gibt Stimmen. Also einige Kardinäle, die nicht mit drin sind, sagen, heute Abend gibt es einen Papst, weil also sie hoffen, dass sich Parolin doch noch durchsetzen kann. Aber jetzt ist, glaube ich, nach drei Wahlgängen, würde ich mal sagen, also zumindest der große Durchmarsch, der ist nicht gelungen. Und es könnte sein, dass die Wahl jetzt ein bisschen offener wird. Aber wie gesagt, dann wissen wir heute Abend mehr.
Aber das ist ja, die wollen, glaube ich, auch einfach einen Wahnsinns-Spannungsbogen doch mal aufbauen. Erstmal wollen sie weiterhin da ihre ganzen Terrassen vermieten, das haben wir gestern gelernt. Dann brauchen die mehr Spannung. Die haben von Netflix gelernt, wie man so Bögen baut. Die Welt guckt da ja jetzt hin. Was war das für eine Atmosphäre gestern?
Ja, das war also auf dem Platz, das war schon magisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es waren, also heute Morgen waren laut Polizeiangaben schon wieder 15.000 Menschen auf dem Platz. Gestern waren es 40.000 ungefähr. Und ja, es ist schon, es war dunkel, die Leute fangen an zu singen. Also es gibt während der, es gibt so ein paar Chöre, also die haben die Katholiken drauf. Also das sind jetzt keine alten Kirchenlieder, sondern Leute, die an Weltkirchentagen, an Weltjugendtagen teilgenommen haben, die kennen so ein paar Lieder. Also einer der, der am meisten downgeloadeten und auch häufig geklauten Songs ist Jesus Christ, You Are My Life. Also das okay. Jesus Christ, You Are My Life. Ah. Halleluja, Halleluja.
Aber die, die Harmonien konnten wir aber auch damals in der evangelisch-lutherischen Kirche in Ostfriesland. Das kenne ich, aber mit Gitarre dann.
Hm. Ja, nee, die haben da keine Gitarre auf dem Platz. Also die haben da aber plötzlich angefangen, in der Dunkelheit zu singen. Und was ich auch toll fand, ist, also es war so ein ganz komisches Gemeinschaftsgefühl. Ich habe dann, bevor ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin, war ich in der Bar, weil ich irgendwie noch was trinken wollte. Und dann standen also zwei Leute neben mir und haben gesagt, ach, das war so ein schöner Abend. Können Sie nicht mit uns zusammen anstoßen? Wir geben mal einen aus. Also das war schon irgendwie cool gestern Abend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also wenn ich jetzt losfliegen würde, würde ich noch ein Hotelzimmer, würde ich noch irgendeinen Platz auf dem Petersdom kriegen? Petersdom, nicht auf dem Petersplatz. Keine Chance,
also es,
oder?
Also das
sagst du den Touristen da draußen.
Es wird ganz eng. Also ich habe gestern ja mit vielen Kollegen zu tun gehabt, die also anreisen. Ich kann denen leider mein Sofa nicht anbieten. Auf dem, meinem Sofa schläft mein Hund und der will da auch nicht runter. das geht nicht. Mehr Zimmer habe ich nicht. Und wie gesagt, deswegen kann ich dir nicht helfen. Aber ich habe also eine Kollegin, die hat in einem Keller hier irgendwo in der Nähe vom Vatikan noch ein Zimmer bekommen. Und das muss aber mit Gemeinschaftsbad, aber zahlt irgendwie fast 300 Euro pro Nacht. Also das ist schon sehr, sehr teuer zurzeit.
Muss man wollen, ja.
Ja, aber es ist Spannung und natürlich stellen sich jetzt alle auch die Frage, der arme Tropf, der ist denn Wirt? Und natürlich sind die Fachleute jetzt unheimlich gespannt, weil, weißt du, das Problem einer Papstwahl ist, die haben keine Zeit. Das ist das größte Problem.
Also der Papst jetzt, meinst du, der neue
Papst? Ja, genau, der neue Papst. Ja,
der muss da ja irgendwie raus, genau, also der wird dann gewählt dann irgendwie, also dann, wie muss ich mir das vorstellen? Also, die merken ja bei dieser Auszählung, wie, dass da jetzt
also
mal die
ist,
Mehrheit hat.
Es ist sehr spannend, es ist sehr spannend, weil das wird immer der gleiche Name gesagt. Also das musst du dir so vorstellen, du sitzt in der Sixtinischen Kapelle und der Wahlleiter sagt dann den Namen des Gewählten. Der sagt dann Kleen, 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 Kleen. Und dann wirst du im Laufe der Zeit natürlich immer nervöser, weil also wenn du jetzt bist du beim 60. Mal Kleen, Kleen, dann bist du bei 70. Und dann wirst du langsam kribbelig. Und ich glaube, wenn 80 erreicht ist, dann wirst du richtig kribbelig. Weil wenn dann es dann weitergeht mit Kleen, Kleen und dann 89 erreicht sind, dann stehen alle auf und klatschen.
Ah, okay.
Du natürlich nicht, aber alle anderen klatschen. Dann kommt, das Problem bei dieser Wahl ist, sozusagen der Chef der Wahl ist Pietro Parolin, der gleichzeitig auch der Spitzenkandidat ist. Und weil er in dem Konklave der Dekan ist, muss er auch den gewählten Papst fragen, nimmst du die Wahl an? Aber wenn er selbst gewählt hat, kann er sich ja schlecht selber fragen.
Stimmt.
Deswegen,
wer macht das dann?
Genau, die fällt dann die Wahl auf den ältesten ranghohen Kardinal, das ist ein 79-jähriger Spanier. Der wird dann, wenn Parolin gewählt wird, fragen, nimmst du die Wahl an? Der wird sagen, ja. Dann geht er ins Zimmer der Tränen, um sich umzuziehen.
Ja, warum heißt das Ding so eigentlich? Weint er da?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre sogar verständlich, weil wenn du, die kennen natürlich die Päpste, die wissen, was auf sie zukommt. Und ich glaube, das, was am schwersten zu ertragen ist, ist, dass du keine Chance mehr für irgendein Privatleben hast. Also das Johannes Paul II. Hat darunter gelitten wie ein Hund. Der empfindet das viel, das wahnsinnig schwer, immer mit seinen, in diesen Papstklamotten rumzulaufen und überhaupt nichts mehr machen zu dürfen. Vor allem, was, weißt du, was dem so schwer gefallen ist? Der war ja total sportlich vorher. Also Skifahren, Wandern, der war jemand, der musste sich bewegen.
Schwimmen,
genau. Und das wird als Papst dann einfach total schwierig. Du musst den ganzen Tag sitzen. Und das hat Wojtyla wahnsinnig gemacht.
Aber können die nicht mal so inkognito, einfach mit völlig anderen Klamotten, ich meine so Herren ab 70, kann man die dann, also jetzt ein bisschen gemein, aber würde man den jetzt so unterscheiden können, wenn er völlig, wenn er jetzt so eine Funktionsweste anhätte und so gemütliche Schuhe und dann irgendwie noch ein Käppi auf und dann geht er
das
einfach
hat,
ein bisschen
das hat,
hart
das
spazieren?
Hat Wojtyla, das hat Wojtyla ein paar Mal gemacht und deswegen gab es einen riesen Ärger.
Ach so.
Ja, ja, also ich weiß doch damals, ich bin ein alter Mann, ich bin schon lange hier. Ich kann mich daran erinnern, dass wenn Schnee gefallen war, dann, das sieht man. Wenn du mich mal besuchen kommst, dann siehst du von dem, wenn du vor dem Petersdom siehst und das Wetter ist klar, dann kannst du die Terminillo-Berge sehen. Und wenn da Schnee gefallen ist, dann waren komischerweise die Audienzen immer kürzer. Also statt um 12 waren die dann schon um 11 zu Ende. Du dachtest, wieso geht das heute so schnell? Also Rosenkränze schneller gesegnet, Ansprachen schneller gehalten. Das ging alles schneller.
Zack, zack, Beichte schneller abgenommen. Ja, gut, das
und Wojtyla sprang dann also in sein Auto und schickte den Sekretär hoch. Der musste die Skier holen. Die passten aber da nicht rein. Deswegen nahm der die über die Knie. Die guckten links und rechts raus.
Das denkst du dir und doch jetzt aus.
Nein, nein, das stimmt. Die Geschichte stimmt. Es gibt Fotos davon, wie der Papst so, also mit dem Fiat 131 dann in die Berge fuhr, bis zu diesem Terminillo-Massiv. Und dann hat er sich diese Skier umgeschnallt. Ich habe das auch mal gesehen, das sah lebensgefährlich aus, weil das war nicht so, ich weiß nicht, ob du Skifahren kannst, das war nicht diese Klack-Klack-Bindungen, die es heute gibt, sondern das waren so Drahtdinger. Das sah immer so aus, der bricht sich damit garantiert beide Beine.
Ah, da hat der Schutz von oben.
Und dann kurfte der mit zwischen den ganzen Leuten, der ließ auch die Piste nicht sperren oder so, sondern der kurfte zwischen den ganzen Leuten in seinem schwarzen Skianzug, der hatte einen rabenschwarzen Skianzug.
Super.
Die Piste runter und die Leute blieben dann immer stehen, die fuhren zur Seite an den Skiern und sagten dann, ich glaube, ich habe gerade den Papst gesehen. Dann haben gesagt, so ein Schwachsinn, erzähl nicht so ein Blödsinn.
Oh, das ist schön.
Und wenn er unten angekommen war, dann stellten sich immer alle Leute um ihn herum und dann gab er mal Autogramme, dann schrieb er da irgendwie
Leute. Das mochte er vielleicht auch, ja. Aber damals waren, glaube ich, auch die Sicherheitsmaßnahmen noch nicht so wie heute, oder? Man hat jetzt
auch
nicht
doch,
so
das, die waren damals viel strenger. Die waren damals, es hatte ja einen Attentat gegeben.
Ja,
Auf Jovotila ist 1981 geschossen worden. Deswegen waren am Anfang die Sicherheitsmaßnahmen super streng und deswegen war der damalige Innenminister, der hieß Francesco Cossiga, der war auch stinkesauer, wenn das rauskam, dass der Papst ohne irgendjemandem was zu sagen abgehauen war. Der schickte dann per Hubschrauber immer eine ganze Polizeistaffel los und die schimpften dann auch und sagten, Heiliger Vater, auf Sie ist ein Attentat verübt worden, Sie können nicht einfach hier Skifahren gehen, bitte, das geht auf gar keinen Fall. Aber er hat das ein paar Mal gemacht. Also er hat auch ein paar Mal ging er nachts spazieren, der hatte ein Café, ein Lieblingscafé. Das ist auch wunderschön. Können wir auch mal hingehen? Das ist oben am oberen Ende der spanischen Treppe.
Viel vor. Wir müssen eine Woche lang, was wir alles jetzt schon gesammelt haben an Orten. Genau. Ja, gut. Ein Café, spanische Treppe.
Das ist ein wunderschönes Bar. Da kann man über die ganze Stadt gucken. Und als die Polizei da mal aufgegriffen hat und gesagt hat, Heiliger Vater, bitte hören Sie auf, nachts hier durch die Stadt zu latschen, dann sagte der immer, ich muss doch meine Diözese kennenlernen, ich muss doch meine Leute kennenlernen, ich muss doch diese Menschen mal kennenlernen, die hier leben. Und von dieser Bar aus kann ich meine ganze Diözese, kann ich mal ganz Rom gucken.
Also er war relativ frei, sag ich mal, jetzt bei Ratzinger, ich erinnere mich dunkel, als er Papst wurde in dieser Nacht und wir eine spontane Sendung gemacht haben und dich auch dazu geschaltet haben, da haben wir ja in der Talkshow dann den Bruder von Ratzinger geschaltet, Georg hieß er, glaube ich, haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Und du kannst dich, glaube ich, besser erinnern, was der da gesagt hat.
Ja, ich kann mich sehr genau daran erinnern. Er hat mich geschaltet, ich stehe auf dem Petersplatz und habe dann also meinen Spruch aufgesagt, sensationelle Wahl. Dein damaliger Chef, Johannes Bergkerner, der war so scharf auf mich, aus dem schlichten Grund, weil ich hatte die Wahl vorhergesagt, aber das war Zufall.
Ach ja, gewesen. Genau, das hatten wir mal kurz besprochen im Podcast. Genau, du hast einfach das bayerische Team angelogen, weil du mir gefallen tun wolltest.
Genau, und dann sagte Kerner zu mir am Telefon, das Handy gab es, glaube ich, schon. Der sagte dann,
ganz so alt sind wir auch nicht.
Der sagte, das ist ja irre, du hast also gewusst, wer das ist und heute Abend kommst du in die Sendung und stell dich auf den Platz, das habe ich dann auch gemacht. Und Georg Ratzinger saß, glaube ich, bei euch im Studio sogar.
Nee, der war geschaltet, der war zu Hause in Bayern. Naja, der war ja auch nicht mehr ganz der Jüngste. Der war geschaltet zu Hause und dann klingelte irgendwie im Hintergrund ständig das Telefon.
Genau. Und ich weiß noch, dass Kerner, also das Gespräch anfing mit, Herr Ratzinger, Ihr Bruder ist zum Papst gewählt worden. Das ist ja ein Wahnsinnsgefühl. Wie fühlen Sie sich denn? Das muss doch großartig sein. Und dann sagte Georg Ratzinger, wieso, das ist doch gar nicht großartig, dass Sie den gewählt haben, ist ja ganz furchtbar. Der kann das doch gar nicht. Der ist doch viel zu alt. Der sieht doch schon so schlecht. Der hört doch schon nichts mehr. Und dann war Kerner total entsetzt und sagte, also was sagen Sie denn da? Also Sie müssen doch mal sagen, wie froh Sie sind, dass der Bruder der Papst ist. Und dann sagte Georg Ratzinger, ich bin doch gar nicht froh, ich bin ganz zutiefst erschüttert, weil ich werde den ja nie wiedersehen in meinem Leben. Und dann sagte Kerner, wieso werden Sie den nie wiedersehen? Sie wohnen doch in Regensburg, fahren Sie doch einfach mal hin, das ist doch nicht weit. Und dann sagte Georg Ratzinger, ach Herr Kerner, ich kann doch nicht nach Rom fahren, Sie haben ja keine Ahnung, wie teuer das ist. Das ist so teuer, das kann ich mir nicht leisten. Und dann sagte Kerner, ich kann mir das nicht vorstellen, Herr Ratzinger, was soll denn der Quatsch, was sagen Sie denn da? Ihr Bruder ist der Papst, der hat jetzt Paläste, der hat eine eigene Armee. Sie können mir doch nicht sagen, dass der nicht jetzt mal jemanden fragen kann, dass die da ein Zimmer kriegen und ein Taschengeld. Also das kann ich mir am besten wenn nicht vorstellen, Herr Ratzinger. Der wird doch jetzt jemanden fragen können. Und dann sagte Georg Ratzinger, wieso, wen soll er denn fragen? Der kennt doch keinen Menschen im Vatikan, der sitzt in der Glaubenskongregation und schreibt seine Bücher. Und im Hintergrund, stimmt, klingelte immer das Telefon.
Ja,
und
nach der Sendung, genau,
nach der Sendung hat dann Johannes mich angerufen und hat gesagt, wie fandst du denn die Show? Ich habe gesagt, ja toll, aber wieso klingelte da eigentlich ständig im Hintergrund das Telefon? Und dann habt ihr mir gesagt, dass ihr dann gewusst habt, dass der Papst seinen Bruder anrufen wollte und die Sekretärin gesagt hat, der kann jetzt gerade nicht sprechen.
Die Haushälterin, genau. Ach, die Haushälterin, was man so Haushälterin nennt. Genau, das war wahnsinnig komisch. Aber wir kamen da zu diesem Tränenzimmer da.
Also, ja, genau.
Glaubst du, also der hat ein Tränchen verdrückt, Benedikt?
Ja, der wusste ja, was auf ihn zukommt. Also den hat das nicht so sehr geschockt, dass er sein Privatleben los war. Das war bei Wojtyla ganz, ganz stark. Also der hat also immer wieder gesagt, also ich habe so darunter, wenn man mit ihm privat auch gesprochen hat, dann hat er gesagt, dieser Käfig, in dem ich eingesperrt bin, der hat auch wirklich Käfig gesagt.
Boah, krass. Ja, okay. Aber in diesem Zimmer, ne, da müssen die ihre Klamotten dann auswählen und da müssen die ein paar Entscheidungen auf dem Weg dann da zum Balkon, da muss ja schon irgendwie ein bisschen was passieren.
Ja, das ist der Punkt. Also das Schwierige ist, also wenn du, du wirst Bundeskanzler, das hat ja diesmal in Deutschland nicht so glatt geklappt, aber du nicht hast ja dann ein bisschen Zeit. Du kannst dir ja also überlegen.
Und du weißt es vorher auch schon.
Vorher weißt du es schon lange. Du hast also einfach sehr viel mehr Zeit, dir dein Kabinett zu überlegen.
Du solltest es allerdings vielleicht auch mal wegsperren. Stell dir mal vor, die letzte Koalition hätte auch einfach mal so eine Konklave gemacht. Einfach mal die Leute wegsperren, nichts nach außen gehen lassen, kein Lindner, der mit der Bild-Zeitung WhatsAppt und so. Vielleicht hätte das alles viel besser funktioniert.
Ja, es kann sein. Aber ich, wie gesagt, also der springende Punkt ist, das geht einfach so unglaublich schnell. Du wirst Papst und du musst dann sofort innerhalb von Minuten entscheiden, was für eine Art von Papst willst du sein. Weil eine der ersten Entscheidungen, die du treffen musst, ist, was ziehst du hier an? Also du kriegst diese weiße Soutane, die musst du anziehen.
Ja.
Und dann musst du entscheiden, ob du diesen purpurroten Umhang, das nennt man Mozzetta, das ist so eine Art Schulterumhang.
Okay.
Ja, Mozzetta, genau.
Und nicht Mozzarella, nicht Mortadella,
nein,
Mozzetta.
Nicht Mozzetta, also ob du die Mozzetta umhängst oder nicht, das ist ein Zeichen der Majestät gewesen. Die Päpste tragen halt diese Mozzetta. Und Franziskus hat ganz bewusst gesagt, ich will die nicht. Und als der ohne Mozzetta auf den Balkon kam, da war eigentlich allen schon klar, in welche Richtung geht das.
Mhm.
Und das zweite, die zweite Entscheidung, die du treffen musst, ist, lässt du dir vom Zeremonienchef die Stola umhängen oder nicht?
Mhm.
Das hat Franziskus abgelehnt, weil er hat gesagt, bevor ein katholischer Priester muss sich die Stola umhängen, wenn er einen Segen spricht, also bei jeder Beerdigung, bei jeder was auch immer. Und Franziskus hat das abgelehnt, diese Stola umzuhängen, weil er gesagt hat, ich möchte erst, dass die Menschen auf dem Platz mich segnen. Und erst wenn die mich gesegnet hat, dann lege ich die Stola um und dann segne ich sie.
Mhm.
Das war diese beiden Zeichen, also keine Mozzetta und keine Stola, war ein ganz klares Zeichen, wohin die Reise geht. Und der neue Papst weiß jetzt natürlich, ganz egal wer es wird, er muss sich entscheiden und zwar sofort, ziehe ich die Mozzetta an oder ziehe ich sie nicht an? Lege ich die Stola um, lege ich sie nicht um, weil alle werden dann wissen, okay, wir wissen jetzt ungefähr, worauf er hinaus will. Also, das kann er auch nicht mehr zurücknehmen.
Und du siehst also anhand, wenn dann die Tür da aufgeht oder was, das Fenster, die Balkontür, ich weiß nicht, dann siehst du schon anhand des Outfits, okay, in die Richtung wird es jetzt die nächsten Jahre gehen.
Ja.
Aber du weißt vielleicht möglicherweise gar nicht, oh, wer ist das da eigentlich da oben? Wie wahrscheinlich ist das?
Ja, das ist das sozusagen die Hausaufgaben vor jeder Papstwahl. Das Problem ist folgendes. Dominique Mamberti, also der Protodiakon, der auf den Balkon kommt und den Namen des neuen Papstes sagen wird. Der wird nicht den Namen sagen, also wird nicht sagen Josef Ratzinger, sondern er wird den Vornamen auf Latein sagen. Also bei Josef Ratzinger war es Josephum. Und dann sagt er aber nicht den Nachnamen, sondern sagt erst der Kardinal der Heiligen Katholischen Kirche mit seinem Titel. Also da vergehen noch ein paar
auf
Sekunden.
Auf Italienisch alles,
auf,
ne?
Auf Latein.
Auf Latein, ja, okay.
Natürlich. Und dann kommt erst der Nachname. Das heißt, sobald er den Vornamen auf Latein gesagt hat, schreien dich natürlich alle Kommentatoren an und sagen, wer ist das?
Und du lernst jetzt
und jede wenn Nacht. Das keiner, wenn das, ja, natürlich, ich lerne jetzt gerade lateinische Vornamen auswendig. Also bei einigen ist es ja ganz einfach. Also was weiß ich, wenn er Pietro Parolin heißt, dann ist der Vorname Petrus kein Problem. Bei Aloysius ist auch kein Problem, Aloysium. Bei Reinhard Marx wäre es Ranierum. Also das lerne ich gerade auswendig.
Was ist denn für Andreas eigentlich?
Andreas.
Andreas bleibt so, gut.
Ja, ist ganz klein. Und da gibt es ein paar, die haben alle den gleichen Vornamen. Bei Paulus, also Pablo. Also wie gesagt, das Problem stellt sich natürlich nur dann, wenn es keiner der Stars ist. Wenn es einer von den Leuten aus der zweiten Reihe ist, die ich auch nicht auf den ersten Blick erkenne, dann ist es hilfreich, wenn er den Vornamen gesagt hat, dass ich weiß, welchen Vornamen er meint. Also deswegen lerne ich gerade lateinische Formen von Vornamen.
Ach, du hast Hobbys, ja. Mhm.
Siehst du, ja, die sind, übrigens, das würde dir unheimlich gut gefallen, das zeige ich dir mal. Es gibt im Vatikan eine unheimlich lustige Behörde, die muss lateinische Namen erfinden. Das heißt, manchmal schreibt ein Papst über Dinge, die hat es in der Welt der Römer einfach nicht gegeben. Internet.
Mhm, klar.
Das kannten die Römer nicht, deswegen gibt es auch kein lateinisches Wort für Internet.
Social Media.
Oder ja. Social Media, Mondlandung. Mhm. Also es gibt einfach Worte, die kennt man nicht. Die sind einfach, hat es einfach noch nicht gegeben. Der Videorekorder, obwohl der Videorekorder ist aus zwei lateinischen Worten zusammengesetzt. Aber diese Behörde macht nichts anderes, als wenn der Papst also jetzt eine Rede schreiben muss. Die Originale werden ja auf Latein geschrieben. Und da steht jetzt drin, ich denke über die Auswirkungen von Social Media nach. Dann muss diese Behörde ein lateinisches Wort für Social Media erfinden.
Ach, das ist ja mein Job. Ja.
Und die geben also alle paar Jahre ein Lexikon heraus. Das ist sehr teuer. Ich glaube, es kostet 180 Euro so ungefähr. Da sind alle neuen lateinischen Worte drin. Mhm. Also für Kopfhörer, was weiß ich, Handy, keine Ahnung. Und die kannst du dann nachschlagen und kannst gucken, also wie ist das korrekte lateinische Wort für den Tracker, für was auch ich, den Düsenjet.
Ja,
und das ist eine sehr lustige Behörde. Und die helfen mir jetzt auch so ein bisschen. Es gibt einige Vornamen, zum Beispiel asiatische Vornamen. Mhm. Da ist nicht klar, wie heißt die auf Latein? Und das bearbeiten die jetzt gerade.
Aber nutzen die auch schon die KI oder haben die noch nicht so entdeckt?
Weil das doch, die KI ist im Vatikan. Ja. Nee, so einfach ist das gar nicht. Also weil es gibt ja keine Antwort. Das Internet kann auf...
Ja, aber die erfindet ja dann einfach. Ja, ach so, die KI erfindet nicht, meinst du? Die
ist nicht, KI kann das, die kann ja nur raussuchen. Ja. Und wenn es irgendwas einfach nicht gibt, weil es schlicht nicht gibt, aber es verbindlich festgelegt werden muss für die ganze Welt auf Latein, dann macht das diese Behörde. Also
ja, deswegen, man könnte ja die KI fragen, wie könnte das heißen? Also ich glaube, das funktioniert. Könnten wir jetzt ausprobieren.
Ich weiß nicht genau, ob die Patres in Wirklichkeit heimlich die KI bemühen. Also die beiden, die ich kenne, die da sitzen, die wissen, glaube ich, gar nicht, dass das Internet gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die sitzen da über alte Folianten gebeugt und versuchen, lateinische Worte zusammenzusetzen. Ja. Aber wie gesagt, das ist der lateinische Vornamen, das ist, ist wichtig, das versuchen wir rauszukriegen. Es ist natürlich wichtig, was ist das Erste, was er sagen wird. Wenn er kein Italiener ist, er wird ja auch seine Gemeinde begrüßen, weil er ist auch der Bischof von Rom. Das heißt, da unten stehen ja nicht nur Katholiken, die einen ersten Papst sehen, sondern da sind auch die Gläubigen seiner Gemeinde.
Klar.
Und die sind jetzt natürlich auch... Es wird jetzt ein bisschen davon abhängen, wenn es ein Italiener ist, ist da abends natürlich der Teufel los, ist ja klar.
Ja. Ist dann auch so Autokurse und so, wie hier bei der Fußball-WM?
Nein, das gibt es nicht, aber jetzt werden zurzeit natürlich gerade die noch lebenden Mütter und Verwandten der Kardinäle abgeklappert.
Ah, jetzt schon, ja.
Ja, ja, natürlich. Die Fernsehteams stehen überall vor den Häusern natürlich. Mhm. Ja, klar, also bei alle Verwandten, also gestern lief das ja schon die ganze Zeit. Ich habe auch mit zwei telefoniert, die den Star kennen, also Parolin, die ist ja ganz normal aufgewachsen. Eine Wohnung außerhalb von Rom und Pietro Parolin war da in der Nähe mal Pfarrer. Mhm. Deswegen kenne ich einen Tennisclub, in dem er ab und zu mal gewesen ist. Also das ist jetzt schon Leute, die sich alle interessieren. Verstehst du, für den hat sich Volker, ob der irgendwann mal irgendwas gemacht hat. Was natürlich auch spannend ist, ist, dass jetzt schon, also mir ist das auch schon passiert, heute Morgen sind mir jede Menge Fotos angeboten worden. Von lustige Fotos von Kandidaten, die Papst werden könnten. Also die beißen gerade in eine Wurst und ziehen dabei eine Grimasse oder sitzen auf dem Fahrrad oder haben eine Krawatte nicht richtig gebunden. Also das ist irgendwie, läuft hier gerade überall, weil natürlich alle jetzt gerade, das ist alles so hochgekocht und auch so spannend.
Natürlich, ja.
Und es gibt auch, das ist auch an diesem Konklave wirklich neu. Das ist das erste elektronische Digitalkonklave im Sinne von, ich habe das noch nie erlebt, dass es eine solche Flut von Bildern überhaupt gab.
Mhm. Also, und welche davon sind echt, musst du ja auch nochmal hinterfragen.
Also genau, also richtig. Also von, Johannes Paul II., ich weiß noch ganz genau, also war es wahnsinnig schwer, überhaupt ein oder zwei private Fotos aufzutreiben, weil, weißt du, wer hat im sozialistischen Polen überhaupt fotografieren können? Also wer hat ein Fotoapparat? Ja, wer konnte, und wer ist dann auch noch auf die Idee gekommen, diesen völlig unbedeutenden Priester beim Kanufahren, beim Bergsteigen, es gab unglaublich wenig Bilder. Mhm. Das war bei Josef Ratzinger schon deutlich mehr, klar. Das war, aber da gab es auch aus seiner Kindheit und Jugend so gut wie nichts.
Jetzt
bei Franziskus gab es gar nichts, also ganz wenig. Und jetzt gibt es natürlich ganz Unmengen von Bildern von ganz vielen Kandidaten, weil
die haben Angst. Die haben Angst, was da jetzt alles noch rauskommt.
Ja, das glaube ich, ist sogar ein wichtiger Faktor. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit einem der Kandidaten, bevor die ins Konklave gezogen sind, mal gesprochen über diesen wirklich heiklen Punkt und habe gesagt, also pass mal auf, ein Problem, das ich bei diesem digitalen Konklave sehe, ist, wenn 1720 ein Kandidat, der Papst werden wollte, irgendwann mal die Haushälterin geküsst hat, dann kam das ja nie raus. Mhm. Wenn die Haushälterin den Mund gehalten hat, dann wer sollte das beweisen? Und sie hätte es auch nie beweisen können.
Ja.
Aber heute ist die Möglichkeit, dass irgendein Priester vor 30 Jahren, als er noch nicht Bischof war, bei einer Party, weil er zu viel getrunken hatte, in einer Theke eine hübsche junge Dame geküsst hat, das ist ja durchaus möglich, dass dann jemand davon ein Foto gemacht hat.
Oder dass er selbst auch Fotos in irgendeiner Cloud hat, was weiß ich, was die so machen, oder mit seinen WhatsApp-Gruppen nicht immer ganz so klarkommt. Ich meine, das können ja amerikanische Politiker auch nicht.
Siehst du, genau. Und das ist das erste Mal, dass es eine solche Möglichkeit gibt. Es gibt zum Beispiel einen Fall von einem kanadischen Kardinal, der soll vor 33 Jahren eine damals 17-Jährige versucht haben zu küssen. Und er sagt zu mir, und ich glaube ihm das auch, ich kann mich nicht daran erinnern. Mhm. Also er hat jetzt noch nicht mal gesagt, ich streite das kategorisch ab, sondern hat gesagt, ich kann mich an diesen Nachmittag vor 33 Jahren nicht erinnern. Und wenn du mich fragen würdest, was hast du an einem Nachmittag vor 33 Jahren im Sommer in den 90er Jahren gemacht, würde ich auch sagen, ich kann mich nicht an jeden einzelnen Tag erinnern. Aber es könnte natürlich davon ein Foto geben, weil es damals schon diese Möglichkeiten gab. Und ich habe dann zu dem Kardinal gesagt, wie geht denn ihr damit um? Da hat er gesagt, wir wissen das. Wir wissen das, dass das erste digitale Konklave ist mit einer möglichen Flut von Fotos. Und wir hoffen darauf, dass der Gewählte nochmal, bevor er die Wahl annimmt, in sich geht und sagt,
und in sein Handy geht.
Und da könnte etwas existieren und dann die Wahl ablehnt. Also wir müssen einfach darauf hoffen, dass der gewählt wird, ganz sicher ist, dass er in seinem ganzen Leben nicht eine einzige schwache Sekunde gehabt hat.
Ja, was für ein Wahnsinn.
Lieber Heike, ich will dir wirklich nicht zu nahe treten. Ich weiß, dass du glücklich verheiratet bist, aber würdest du ganz sicher sein, dass du in deinem Ganzen nicht ein einziges Mal in einer Sekunde irgendetwas Falsches getan haben könntest?
Wie langweilig wäre mein Leben bitte gewesen dann, um Gottes Willen?
Siehst du, und darum geht's jetzt. Sie müssen jetzt jemanden finden, von dem Sie ganz sicher sind, dass er nie, nicht ein einziges Mal etwas getan hat und jemand anders das mit seinem Handy fotografiert hat.
Genau. Und dieser Mensch soll anderen Menschen dann erzählen, wie sie zu leben haben, obwohl er selbst nicht gelebt hat. Kann man ja hinterfragen.
Ja gut, er hat dann, stimmt. Also es gibt natürlich eine der Probleme ist, dass die Ordensleute davon ganz besonders betroffen sind, von diesem Problem, weil es gibt in Orden einfach auch ab und zu Ärger. Es gibt aber auch Leute in Orden, die machen Fehler. Die leben aber alle zusammen. Manchmal sind die sich auch spinnefeind. Also ich kenne jede Menge Klöster. Ich würde mal sagen, ohne den Ordensbrüdern oder Ordensschwestern zu nahe treten zu wollen, 95% von den Ordensbrüdern und Schwestern, die da drin leben, sind alle völlig okay, völlig unauffällig und fromme Frauen und Männer. Mhm. Aber es gibt auch in jedem Orden ein 5%, die haben ein Problem. Die haben ein Problem mit Alkohol, die haben ein Problem mit Sexualität, die haben ein Problem mit allem Möglichen. Mhm. Und die haben in diesen Orden auch Feinde. Und deswegen gibt es auch fiese Fotos, die habe ich auch gesehen, von Ordensbrüdern oder Ordensschwestern, wo man sagen will, also die oder der, also pass mal auf, also die haben aber beim letzten Grillfest, haben die aber, also verstehst du, deswegen ist
also
das...
Also du hast das auch möglicherweise Fotos vom zukünftigen Papst. Irgendwo bei dir in deinen ganzen Ordnern liegen.
Ja, so viele Ordner habe ich nicht, aber ich habe möglicherweise
digitale Ordner.
Ja, das schon. Also ich habe auch schon überlegt, bei welcher Party mal doch ziemlich viel. Also mir tut das, muss ich ganz ehrlich sagen, mir tut dieser Druck, der jetzt auf den Männern lastet, auch wirklich leid. Weil ich würde für mich selber auch nicht die Hand ins Feuer legen können, dass ich sagen könnte, oh Mann, 1991 hast du 4 Minuten nach Mitternacht, nachdem du zu viel getrunken hast, etwas getan, was du nicht hättest tun sollen.
Aber also, das zeigt doch auch, dass die ganzen Regeln, die da gelten, nicht mehr zeitgemäß sind, dass man sie überdenken könnte.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber sie suchen nun mal einen heiligen Mann. Aber ich finde, du hast recht, ein heiliger Mann kann auch jemand sein. Das habe ich an Franziskus so geschätzt. Ja. Franziskus hat ja auch Fehler gemacht. Er hat ja auch ganz schlimme Fehler gemacht zum Beispiel. Der verquatschte sich ab und zu. Ich weiß, kann mich daran erinnern. Ich war ganz empört, als er im Flugzeug mal sagte, naja, ein Vater, der seine Kinder schlägt, der nimmt eine ziemliche Verantwortung auf sich. Und da habe ich gesagt, heiliger Vater, Sie haben das keine Kinder, nicht. Lassen Sie die Finger davon. Lassen Sie echt die Finger davon. Also das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Schlagen ist nicht lustig.
Genau.
Und er hat das dann auch sich entschuldigt. Aber ich habe dann auch, ganz ehrlich, an dem Tag gedacht, ein Papst, der sich auch mal verquatscht, ist mir tausendmal lieber als einer, der nichts sagt und immer so heilig tut.
Ja.
Also das war, fand ich an ihm sehr sympathisch. Aber wie gesagt, jetzt suchen wir gerade jemanden.
Aber weißt du was, vielleicht hatten die ja gestern einen und der ist dann in sich gegangen, hat gedacht, nee, also was in der Cloud, die ich da vor 20 Jahren mal irgendwo abgelegt habe, was da noch drin ist, das geht nicht, darum lehne ich es ab. Wäre das theoretisch möglich?
Ja, ganz theoretisch wäre möglich, dass einer, von dem man gesagt hat, wir finden dich toll, wir nehmen dich, dass der gesagt hat, ich weiß nicht, du kennst ja den Konklave-Film, da passiert ja so etwas, wo ein Kardinat abgeschossen wird, weil er sich dann doch mal irgendwann einen schwachen Moment hatte. Und mein Gott, das ist ja auch wirklich schrecklich. Ne? Da sitzen jetzt 133 Männer, die einem echten Druck ausgesetzt sind. Und wir beide haben jetzt ja einen ereignisreichen Nachmittag vor uns, weil möglicherweise gibt es heute Abend den ersten Papst, den nächsten Papst, den 266. Nachfolger des heiligen Petrus, den 267. Papst. Zumindest behauptet das Kardinal Reh, ein erfahrener Kardinal, der sagt, heute Abend ist er da. Deswegen würde ich dich bitten, nimm dir doch heute mal so viel Zeit für mich, dass wenn es weißen Rauch gibt, wir für unseren mittlerweile, wie ich gehört habe, zahlreichen Hörer auch das Geschenk mache, dass wir sagen, wenn weißer Rauch kommt, dann gehen wir beide auch in unseren Podcast.
Heute Abend nochmal extra Folge, wenn der Papst da ist.
Gut, extra Folge.
Ich werde diesen alten Schornstein, den neuen Schornstein, habe ich ja gelernt, nicht aus den Augen lassen.
Ich würde dich darum bitten. Und ich bin aufgeregt. Ja, ich bin auch aufgeregt.
Ich war noch nie bei einem Konklave so aufgeregt.
Siehst du, und ich freue mich auch, dass diese vielen Möwen immer um diesen Schornstein herum sitzen. Das habe ich übrigens, als ich da rumkam, hat es die Möwe noch nicht gegeben. Das gab keine Möwen in der römischen Innenstadt. Aber jetzt gibt es wirklich
unausgerechnet. Die habe ich von Hamburg geschickt. Ja.
Nein, weißt du, warum es so viele Möwen gibt und warum die ständig im Fernsehen sind, neben diesem Raum? Weil es gibt rund um den Vatikan einfach so viele Touristen, die so viele Pizzareste überall rumwerfen, dass es jede Menge Möwen gibt und die schnappen sich diese ganzen Pizzareste auf, weil sie die fressen schon lange keine Fische mehr, sondern die lieben Pizza. Und was unglaublich ist, die knabbern zwar immer an diesen Pizzareste, die sind immer völlig weiß. Ich habe keine Ahnung, wie die so weiß bleiben. Also du wirst heute wieder viele Möwen sehen.
Okay, und gucken, ob Pizza Balla dann rauskommt. Oder
ja,
nicht.
Genau.
Alles klar. Dann vielleicht bis später.
Ne? Bis später. Ja,
tschüss.
Genau.
Tschüss.
Papa. Tschüss.
Oh ja, ciao.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.